RD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jeffrey Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und wir beginnen diese Folge einfach, damit wir es gleich von der Backe haben und zu weiteren Themen kommen können. Aber wir müssen da mal drauf schauen, denn es gab eine Menge Entwicklungen zu Donald Trumps juristischen Angelegenheiten, nennen wir es mal. Da gab es für Team Trump in den vergangenen Tagen ein paar Highlights, also lichte, gute Momente und ein paar nicht ganz so gute. Und wir fangen mal mit den nicht ganz so guten an, wobei wir, aus unserer Sicht vielleicht nicht ganz so gut. Bei Donald Trump weiß man nie, ob er etwas nicht auch zu seinem Vorteil umdrehen kann. Aber im Zeugenstand im Prozess in New York, im Strafprozess um die Schweigegeldzahlungen an die Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels ist in den Zeugenstand getreten, besagte Stormy Daniels.
Es ist wirklich ein paar schlüpfrig Detail rausgekommen in ihr Testimony. Inge, schlüpfrig ist eine neue Folge. Ich finde, dieser Podcast erweitert immer meine deutsche Vokabel. Und ich muss sagen, für diese Folge muss ich auch eine andere neue Wort lernen. Und das ist Missionarstellung. Und irgendwie, ich habe nie gedacht, dass ich würde diese Wort brauchen für einen politischen Podcast oder Diskussion, aber here we are. Also nichts ist überraschend. Aber wie gesagt, Stormy Daniels hat wirklich ein paar, was die meisten gesagt haben, war zu viel Detail erzählt von ihrer sexuellen Beziehung und wie es gelaufen ist. Eigentlich hat so viele Detail, dass die Rechtsanwalt für Trump hat gefragt für ein Mistrial.
Weil das alles nicht zur Sache täte, oder wie?
Genau, weil das würde dann die Jury eine falsche Blick geben, oder nicht einen falschen Blick, aber es würde sie zu doll beeinflussen. Und der Richter hat gesagt, hey, ihr habt mehrere Möglichkeiten, ein Objection zu machen, hey,
Einspruch erheben, ja.
Genau, das nicht, das ist zu viel. Und die haben das auch tatsächlich gemacht. Der Richter hat gesagt, also selbe Schuld, ihr solltet das.
Ja, aber selbst dem Richter waren es irgendwann zu viele Details. Ja, da hat er auch selber gesagt, nee, das müssen wir jetzt alles nicht wirklich wissen im Detail. Denn letztlich geht es ja nicht darum, was zwischen den beiden passiert ist, sondern ob Bilanzen gefälscht wurden, um das Schweigegeld zu verschleiern, mit dem der Anwalt von Donald Trump damals, sein Ausputzer Michael Cohen, der diese Woche übrigens in den Zeugenstand kommt und dann berichten wird, ob es damit zu tun hatte und eben nicht, was da grundsätzlich zwischen den beiden war. Aber ja, das, also in dem Fall war ich echt froh. Ich war teilweise ein bisschen enttäuscht, dass dieser Prozess nicht übertragen wird im Fernsehen, dass man das so ein bisschen auch beobachten konnte. Aber in dem Fall ist, glaube ich, auch ganz gut, dass das nicht alles übertragen wird.
Obwohl mit Trump, man weiß nie. Ne? Also er genießt wie immer der Aufmerksamkeit, auch wenn es geht um sein Privat-Sex-Life. Obwohl, wenn man die Geschichte gehört hat, er war nicht so glücklich mit, was rausgekommen ist. Wie man sieht, er steht dann oft nach der Prozess vor der Kamera und sagt, was er denkt. Und das ist inklusiv ein paar Schimpfworte vor der Richter, vor Stormy Daniels, vor alle, die gegen ihn sind. Wobei Judge Michan hat schon mehrmals gesagt, dass er darf das nicht. Er hat einen Gag Rule.
Er hat Maulkorb, würde man
Maulkorb
das nennen.
Und muss auch Strafgeld bezahlen und hat eine Warnung gekriegt, dass wenn er das weitermacht, er könnte in Gefängnis für ein paar Tage landen. Das ist noch nicht passiert. Aber es ist wirklich, wie wir wissen, Trump, also he's his own worst enemy. Also er kann sich nicht zurückhalten manchmal und muss irgendwas gegen seinen Gegner sagen. Und das kann ihm echt viel Geld kosten.
Aber auch eine skurrile Situation, weil Trump ja die ganze Zeit anwesend sein muss und er sitzt da und kann dazu auch nichts sagen und hört sich das an, wie da die Zeugin eben diese ganzen Details da ausbreitet. Also irgendwie unangenehm, eine unappetitliche Situation.
Also nicht nur das, aber er muss 4 Tage der Woche da sein, in Präsenz, also und da sitzen, wo das ist eine Zeit, wo er normalerweise auf der Campaign Trail sein soll und auf einer Bühne mit seiner Unterstützer und nicht in ein Courtroom, also.
Ich glaube, das ist, das hatten wir in den vergangenen Folgen auch schon mal erwähnt, wahrscheinlich die größte Strafe überhaupt, dass Trump da sein muss und eben nicht lospoltern kann, wie er mag. Ja, Aber es gab auch ein paar gute Momente für Team Trump in den vergangenen Tagen, denn ein anderer Strafprozess, der droht, einer von vieren, wie wir wissen, der in Florida nämlich, wo es darum geht, ob Trump Geheimdokumente aus seiner Zeit im Weißen Haus mit nach Mar-a-Lago, sein Privatanwesen, mitgenommen hat und dort gebunkert hat, Staatsgeheimnisse vielleicht auch und die einfach mitgenommen hat und sich dann auch geweigert hat und vor allen Dingen auch versucht hat, das zu verhindern, dass das FBI diese Papiere zurückbekommt. Und dann musste das FBI ja sogar eine Razzia machen in Mar-a-Lago. Wir erinnern uns an die Bilder. Also all das, da droht ein weiterer Strafprozess und der wiederum ist, der sollte am 20. Mai beginnen, in wenigen Tagen also. Und der ist kurz vor Beginn aufgeschoben worden erstmal.
Genau, die Richterin hat entschieden, dass die brauchen mehr Zeit. Also mit Geheimdokumente, das ist sehr ein spezifischer Fall. Also darüber zu reden, manche muss entweder also nicht mehr geheim sein oder also die machen sich viele Sorgen über, was in der Öffentlichkeit kommen kann und nicht. Und deswegen hat sie gesagt, alle brauchen mehr Zeit. Und jetzt, es kann sein, dass die entscheiden, eventuell, dass es kann nicht passieren, bevor der Wahl am 5. November.
Und das würde bedeuten, sollte Donald Trump gewinnen, das wäre einer der Fälle, den er dann wahrscheinlich abschalten könnte, wo er dann seinem Justizminister oder wem auch immer er da in die Position dann hieft, sagen würde, okay, diesen Fall, den lassen wir mal fallen. Und das ist auf jeden Fall zumindest erstmal ein gutes Zeichen für Team Trump, dass das jetzt erstmal verschoben wurde, denn es könnte tatsächlich zu lange Verzögerungen führen, bis das wieder aufgegriffen wird.
Ja, aber trotzdem, der Prozess in New York geht weiter. Also viele sagen, es soll ungefähr 6 bis 8 Wochen dauern. Vielleicht könnte länger sein, aber das ist ein Fall, das läuft und soll im Prinzip schon ein Urteil haben, bis bevor der Wahl. Also
ja. Aber ich würde auch da nicht darauf setzen, dass ein Richter Donald Trump vom Wiedereinzug ins Weiße Haus abhalten könnte, sondern das müssen dann schon die Wählerinnen und Wähler selbst machen. Denn selbst wenn es zu einem Urteil kommen könnte vor der Wahl in diesem einen Strafprozess da in New York mit Stormy Daniels, dann ja, wird es wohl nicht auch zu einer Gefängnisstrafe führen, glaube ich, weil es eben nicht um Mord und Totschlag geht. Es ist wäre seine erste Strafe, das würde wahrscheinlich auf Bewährung ausgesetzt.
Aber mindestens in mancher Umfrage, eine Viertel von republikanischen Wähler haben gesagt, dass wenn Trump schuldig ist, dass die können nicht mehr für ihn wählen. Also was interessant ist. Also in diesem Sinne, es könnte auf jeden Fall Konsequenzen für ihn haben, auch wenn er nicht im Gefängnis landet. Also wir haben immer noch viel Zeit, wer weiß. Also ich finde für die meisten, also das ist irgendwie vielleicht ein bisschen wie in Italien mit Berlusconi, aber das läuft im Hintergrund. Und also ich war in New York vor ein paar Wochen und es war, es ist dort passiert, also die ganze Zirkus um diesen Prozess. Aber das war der letzte, was alle diskutieren wollten. Die hatten kein Interesse drin. Also jetzt diese letzte Woche vielleicht mit ein paar von diesen Details, die rausgekommen mit Stormy Daniels. Aber das ist auf jeden Fall nicht ein Thema, mein Gefühl, wo Leute sitzen um der Watercooler oder beim Mittagessen mit Kollegen und diskutieren, was gerade gesagt ist oder nicht. Also das ist wirklich irgendwas, das alle versuchen ein bisschen.
Und ich glaube, das liegt eben daran auch ein bisschen, dass es nicht übertragen wird im Fernsehen. Es gibt die Berichte der Augenzeugen und der Prozessbeobachter, die darüber berichten, aber es ist halt nicht so präsent und lässt sich auch nicht so gut medial vermarkten, glaube ich, wie beispielsweise der O.J. Simpsons-Prozess damals. Aber auch hier ist es eine Frage, ob das Trump dann eher hilft oder nicht. Also ist es gut, wenn es so ein bisschen unter dem Radar bleibt, immer wieder hochkommt, aber groß nicht ein Thema ist? Oder kann er es nicht meistens ja auch irgendwie nutzen, wenn er Probleme mit der Justiz hat für seine Anhänger, um da wieder
wir haben so häufig
Energie
gesehen,
reinzublasen?
Dass Trump kann irgendwas nehmen, das normalerweise, wenn es ein anderer Kandidat wäre, das wäre der End. Das wäre der Ende von seiner Kampagne. Aber mit Trump, er findet immer irgendwie eine Art, das zu nutzen und zu seinen Benefit. Und
ich glaube, das ist der Satz, der in diesem Podcast am meisten fällt. Wenn Trump ein normaler Kandidat wäre, dann.
Naja.
Gut, schauen wir mal auf den anderen Kandidaten, wenn man so will, den Amtsinhaber Joe Biden. Wir haben in der vergangenen Folge ausführlich über die großen Proteste und Demonstrationen pro-palästinensischen Proteste und Protestcamps an amerikanischen Hochschulen und Universitäten gesprochen. Mittlerweile ja auch hier bei uns in der vergangenen Woche ein großes Thema, Räumungen von Protestlagern, von besetzten Hörsälen, von pro-palästinensischen Demonstrationen, auch beim ESC, beim Eurovision Song Contest. Am vergangenen Wochenende war das wieder ein großes Thema. Und man kann sagen, in den USA, auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber scheint es eine gewisse Wirkung zu zeigen bei Joe Biden, bei den Demokraten. Denn es ist was Bemerkenswertes passiert in Bezug zu dem Krieg in Gaza und zum Verhältnis zu Israel, der Amerikaner. Zum ersten Mal hat Joe Biden den Israelis und der Regierung Netanyahu gesagt, wir liefern bestimmte Bomben nicht mehr, wenn ihr die nutzt, um jetzt in Rafah, die Stadt im Süden des Gazastreifens, wo wirklich Millionen Menschen, Hunderttausende hingeflohen sind, auch auf Anweisung der Israelis vor den Kämpfen im Norden des Gazastreifens. Und jetzt heißt es, ihr müsst wieder irgendwo anders in einen anderen Küstenstreifen euch in Sicherheit bringen, weil wir jetzt hier nach Rafah rein wollen. Und Joe Biden hat gesagt, wenn ihr das macht mit unseren Waffen, dann liefern wir die euch nicht mehr.
Genau. Also man weiß nicht, ob das wirklich der Grund dafür ist, sind die Proteste in den USA. Ob er wirklich, also als die angefangen sind vor ein paar Wochen oder Monate, hat der Weiße Haus, Biden war gefragt, also hat das eine Wirkung auf deine Nahostpolitik? Und er hat gesagt, nein. Also wie wir wissen und schon diskutiert hat, also junge Wähler wählen nicht so in große Zahlen wie Ältere. Und die sind oft ein bisschen ignoriert. Ne? So die Demokratische Partei hofft auf die junge Wähler, und weil die oft mehr progressiv sind und besonders Sachen wie Abtreibung, das Thema Abtreibung wird viel mehr Leute rausbringen, besonders unter junge Wähler. Aber statistischerweise, die wählen nicht so in großen Zahlen. Und deswegen.
Du meinst nicht so ein signifikanter Wählerblock, den man umgarnen muss mit seinen Politikangeboten?
Ja, man muss das nicht so ernst nehmen, dass man da Politik ändern würde, weil man Angst hat vor diesem Wählerblock. Aber es scheint vielleicht, das war auf jeden Fall ein Faktor. Ich meine, Biden kriegt jetzt Druck auf verschiedene Seiten, ne, wenn man sieht, was los ist auf diesem Campus. Und nicht nur Studenten, aber viele Leute auf die Straßen. Also es gab neulich diese White House Correspondents Dinner, und da gab es einen großen Protest vor der Hotel, wo der Dinner stattgefunden ist. Oder also auf die Straßen in verschiedene andere Orte. Es ist nicht nur, wie wir gesehen haben, auch in der Vorwahlkampf in Michigan haben mehr als 100.000 Wähler uncommitted gewählt. Also wollten ein Zeichen geben an dem Weißen Haus wegen der Krieg in Gaza. Und es ist nicht nur Biden, aber wir haben auch von Senator Bernie Sanders zum Beispiel, ein jüdischer Senator aus Vermont, und er hat gesagt, kein Geld, keine Dollar, kein Bomben für die israelische Regierung. Und wir müssen auch sagen, dass viel von den Protesten sind organisiert von Jews for Peace, oder es gibt verschiedene Gruppen von jüdische Gruppen, die gegen der Politik von Netanyahu sind. Also insofern, aber es ist wirklich unglaublich zu gucken, zu sehen, zu überlegen, am 7. Oktober, wie stark Biden rausgekommen ist, also die ganze Welt, aber so wie stark, und wir stehen hier neben Israel, wir sind eng an ihrer Seite, und dann zu sehen, wo wir sind jetzt. Also
ja, Joe Biden war immer schon ein absoluter Unterstützer und unverbrüchlicher Verbündeter von Israel und der ganzen Politik. Von daher ist es, glaube ich, auch bemerkenswert, diese Einschränkung, also dieser unantastbare Support, dass der jetzt zumindest Einschränkungen hat, was das betrifft. Und ich unterstelle mal jetzt nicht nur aus wahltaktischen Gründen, also nicht nur, weil er sieht, da könnte ihm ein Wählerblock, ob er jetzt sehr wichtig ist oder nicht, aber zumindest entscheidend, wenn wir ja sagen, dass in wenigen Swing States es auf ein paar 10.000 Stimmen ankommt, dann ist tatsächlich jeder Wählerblock entscheidend. Und auch die Muslim-American Wählerinnen und Wähler in den USA, in bestimmten Staaten, Michigan beispielsweise, werden da schon eine Rolle spielen. Ich glaube, auch die humanitäre Krise im Gazastreifen spielt da auch eine Rolle bei der Betrachtung der US-Regierung über das, was da passiert. Aber eines der großen Argumente der Protestler war ja auch, nicht mein Steuergeld, nicht meine Gelder für Waffen, nicht unsere Waffen für Israel, die dann damit eben im Gaza-Krieg damit agieren. Und das ist eine neue Qualität. Die Frage ist allerdings, ob das irgendwelchen Effekt hat, irgendwelche Auswirkungen auf die Regierung Netanyahu. Also die USA versuchen, den Druck zu erhöhen. Am Wochenende hat Außenminister Blinken auch verlangt, wir müssen zwei Dinge sehen, eine Strategie einerseits, wie der Schutz der Zivilbevölkerung in Rafah wirklich gewährleistet sein kann, dass man nicht einfach sagt, ja sorry, wir müssen halt einfach den Hamas-Terroristen nachspüren und die zerschlagen und deswegen gehen wir da einfach so rein. Also eine Strategie, die verlangen die USA, wie man die Zivilbevölkerung besser schützen möchte und vor allen Dingen auch eine Strategie für die Zeit nach dem Gaza-Krieg. Was soll denn danach kommen? Also es ist ja vielleicht ein Ziel, wenn man das versucht zu erreichen, die Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerschlagen, aber dann ist ein kompletter Lebensraum für 2 Millionen Menschen mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt. Und was passiert dann? Das fehlt noch. Das gibt es auch, glaube ich, nirgendwo richtig zu erkennen und zu sehen, aber das versuchen die USA jetzt irgendwie zu bekommen von den Israelis, von der Regierung Netanyahu. Und das ist aber auch ein Versuch, den Druck zu erhöhen, der noch nicht so richtig anschlägt, habe ich das Gefühl.
Nee, also Netanyahu hat selbst gesagt, also fein, dann gehen wir allein, ja, ohne die Unterstützung von den USA. Also er war sehr defiant, also gegen, es war so diese Beziehung, ein bisschen, die sind Allies und Friends, ja, aber auch Biden war ein bisschen wie ein Elternteil und nee, das machen wir nicht. Und dann kam der Antwort, ach doch, doch. Und das ist irgendwas, das auf jeden Fall würde, ich habe schon gesagt, mein Vater, einfach der Vorteil von Trump in seinen Augen war, dass Trump sieht stark aus und ist ein starker Mann und der ganze
diese
Welt.
Diese Projektion zumindest von Stärke, genau, ist das, was seine Wählerinnen und Wähler anspricht.
Er findet das nicht schlecht, dass der Rest der Welt hat ein bisschen Angst vor der USA oder vor Trump und dass, weil er so stark aussieht und wie er sagte, wenn Trump im Amt war, gab es keinen Krieg, Putin hat nichts versucht, also nichts. Also sowas würde nicht passieren. Und ich glaube, für meinen Vater sieht Biden jetzt besonders, wenn er sagt zu Netanyahu, okay, nee, das wollen wir nicht. Und wenn Netanyahu sagt, doch, also das tun wir dann allein, dann sieht Biden schwach aus in seinen Augen. Und
ich verstehe das einerseits, diesen Appeal. Und gleichzeitig, finde ich, sieht Trump aber auch, also da wir, wenn er da aus dem Courtroom rauskommt bei diesen Prozessen und mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, also dass das immer noch funktioniert. Ich habe am Wochenende von einer Rallye so ein Poster gesehen, das jemand hochgehalten hatte. Da war der Kopf von Donald Trump auf so einen übermuskulären Bodybuilder-Körper gefotoshoppt und wie er da so mit breiten Bizeps da so steht und so. Und das war nur das Plakat, das war alles. Da stand nichts dabei. So. Und das ist so das Bild. Da dachte ich, wow, krass, wie der es geschafft hat, das zu projizieren, dass die Leute so ein Bild von ihm haben, seine Anhänger zumindest. Denn
und das besonders im Vergleich mit die Sleepy Joe, mit der alte Mann. Und ja, aber das ist irgendwas, das wichtig ist. Und wie wir gesehen haben, auch in also Latino-Communities und in der schwarze Community haben oft, also oder Leute sind davon ausgegangen, dass die würden für die Demokraten wählen. Und man sieht jetzt, dass die Unterstützung für Biden senkt ein bisschen. Und das ist eine wichtige Voting-Block. Und manche in Interviews haben auch gesagt, ich mag, besonders Männer, schwarze Männer, Latino-Männer haben gesagt, ich mag, dass er so stark ist. Das ist irgendwas, wo die besonders, ich finde, also die Männer finden diese starke Mann-Wahrnehmung also wichtig und ob die ja sehen, dass es ist jemand, das ich auch sein will oder ein Vorbild oder aber das ist irgendwas, das ziemlich finde ich interessant, dass es so wichtig ist für viele.
Erinnert mich an einen Spruch, der beim letzten Wahlkampf mal gefallen war bei einer Reportage, die ich gesehen habe. Da sagte eine Anhängerin, ja, er mag ein Rüpel sein, Trump, ja, ein Schulhof-Rüpel, so ein School-Yard-Bully, aber er ist unserer Bully. Also der stellt sich vor mich.
Ja,
ne?
Ja. Solange er kämpft für uns, ist alles.
Genau, und dann ist das so ein bisschen. Aber so ein bisschen ist vielleicht auch die Regierung Joe Biden selber dran schuld, jetzt nochmal mit Bezug auf Israel und den Gaza-Krieg, weil so ein bisschen, wasch mich und mach, aber mach mich nicht nass. So ein anderes Sprichwort, das wir im Deutschen benutzen würden. Also es ist so, oder nicht Fisch, noch Fleisch. Und ich
glaub, have his cake and eat it too.
Oder? Stimmt, man würde im Englischen sagen, also, er will seinen Kuchen und ihn auch noch essen. Ja. Also beides geht irgendwie nicht. Aber zum Beispiel kam vergangene Woche ein Bericht raus, den das Außenministerium vorgelegt hat, worin die USA es für möglich halten, dass Israel mit Waffen aus den USA gegen internationales Völkerrecht verstoßen haben könnte. Das ist ja schon mal, allein dieser Vorwurf gegen internationales Völkerrecht zu verstoßen aus dem Mund der USA, schon mal erstaunlich. Aber dann könnte, wir können es nicht verifizieren, weil unsere Militärexperten das nicht in diesem Krieg da gerade nicht so genau reingehen können und das feststellen können. Aber es geht nicht weiter als das. Und das ist ein bisschen okay. Ja, was denn nun? Also, wir wollen es mal festgestellt haben, um die eine Seite. Schau mal, wir erkennen das doch an, dass da vielleicht was schief läuft. Und gleichzeitig aber eben nicht Konsequenzen ziehen, wenn das so ist. Das, für die Republikaner kam das dann wie so ein Freispruch für Israel gleich. Oder auch der Vorwurf, dass die Israelis Hilfsgüter für den Gazastreifen zurückhalten und nicht in den Gazastreifen reinlassen. Amerikanische Hilfsgüter, das sollte auch in diesem Bericht untersucht werden. Aber es ist überhaupt nicht angesprochen worden darin. Also das ist da quasi umschifft worden so ein bisschen, was wiederum demokratische Senatoren auf die Palme gebracht hat. Also das ist so ein bisschen, guck mal, wir haben da hingeguckt, aber wir wollen uns jetzt auch nicht festlegen. Und dieser leichte Schlingerkurs oder vielmehr dieser klare Schlingerkurs ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem.
Ja, aber wie so häufig in einem Wahlkampf, ja. Also man will nicht eine Seite verlieren. Ne? Also man will beide Seiten ein bisschen was geben. Und das haben wir auch mit Trump gesehen, mit das Thema Abtreibungsrecht. Als er gesagt hat, ja, das habe ich für euch gemacht. Das war also wegen mir und die drei konservative Richter, das ich auf der Supreme Court gebracht hat. Aber jetzt ist das für die Bundesstaaten zu entscheiden. Er will das ein bisschen, okay, also ich habe es gemacht, aber es ist nicht meine Schuld. Ein bisschen, you're welcome, aber also andererseits, also warte mal, das war ich nicht. Und das ist so häufig der Fall, dass man will.
Man will das Positive davon abgreifen, aber mit dem Negativen von einer Entwicklung nichts zu tun haben.
Okay, you want your cake and eat it too. Also normalerweise, wenn man Kuchen hat, dann klar wird man das essen. Insofern, dieser Spruch ist ein bisschen komisch, aber.
Stimmt, so richtig verstanden habe ich ihn auch nicht.
Ja, was macht man sonst mit der Kuchen? Also, weiß ich nicht, aber gut, das ist viel zu fragen. Eating it too und das will Biden und Trump in diese Fälle.
Aber Stichwort USA und Hilfen für Israel. Wir hatten ja vergangene Folge auch über das große Hilfspaket gesprochen, das den Kongress jetzt endlich nach monatelangem Hickhack und Stillstand im Kongress durchgegangen ist, was ja auch ein großes Hilfspaket für die Ukraine gleichzeitig bedeutete. Und wir hatten damals gesagt, das ist etwas, was Sprecher Mike Johnson eigentlich auch das Amt kosten könnte, und hatten aber gesagt, weil es ja mit den Stimmen auch der Demokraten dann gemeinsam durchgegangen ist, jetzt ist er bulletproof. Das heißt, es wird ihm keiner mehr was anhaben können, und es ist tatsächlich so gekommen.
Ja, wir haben schon über diese Frau gesprochen, Marjorie Taylor Greene. Sie ist eine sehr rechte Abgeordnete von Georgia, und wenn unser Zuhörer wollen, eine neue Worte auf Englisch, diese Rabble-Rouser. Also ein gutes Wort, das würde dann klingen, wie du sehr gut Englisch sprichst. Aber also sie, wie man weiß, also nur ein.
Also jemand, die den Laden aufmischt.
Ja, eine Rabauke, ist das da?
Rabauke? Das ist fast zu verniedlichen.
Okay, der, also, nee, das ist nicht niedlich im Rabble Rouser.
Die ist ein Störfeuer sozusagen.
Okay. Aber sie, wie man weiß. Sie,
absolute Hardcore-Trumpistin.
Und wie wir wissen, im Haus kann nur eine Person zum Misstrauensvotum initiieren. Also,
ja, das reicht.
Das hat sie, sie war so genervt, dass er dieses Paket durchgebracht hat.
Weil sie es als Verrat gesehen hat. Und obwohl Donald Trump ja Mike Johnson freie Hand gelassen hat dabei, aber sie wollte eben auf keinen Fall Hilfen für die Ukraine.
Ja. Sie ist so auch ein von 10 oder so wirklich Hardcore-Republicans, die wollte das nicht. Und aber wir haben gesehen, wie es gelaufen ist. Also viele in ihrer eigenen Partei haben die Schnauze voll mit solcher Spiele. Und wie wir gesehen haben, also 196 Republikaner haben zusammen mit 163 Demokraten gewählt für Johnson, dass er seinen Job behalten soll. Und das zeigt, also, dass ja, vielleicht haben die genug mit diesen Spielen. Die wollen, es ist ein Wahlkampf, ja. Die müssen ihr Wahlkreis zeigen, dass sie haben irgendwas geschafft in ihrer Amtszeit.
Und wir hätten keine Lust jetzt wieder auf den Hickhack, wer wird jetzt Speaker. Wir erinnern uns, der Vorgänger von Mike Johnson, Kevin McCarthy, als der dann auch zur Abwahl sozusagen durch so ein Misstrauensvotum stand, da haben die Demokraten gesagt, nee, Moment mal, wieso sollen wir dich retten? Ja, also das müsst ihr schon selber machen. Aber jetzt haben die Demokraten eben auch gesehen, das kommt, glaube ich, nicht gut, wenn wir den jetzt auch noch schassen oder zumindest ihm nicht zu Hilfe eilen. Und deswegen haben sie jetzt auch für ihn gewählt. Und ich glaube, er ist ziemlich safe bis zum November, bis zur Wahl, sollte sowas nochmal kommen. Aber es zeigt eine kuriose Entwicklung in den USA, die es in ganz vielen anderen Aspekten des politischen Systems auch gibt. Und ich wollte das mal ansprechen, nämlich, dass eine Person, so haben sich die Regeln hingelegt, durch dieses knappe Wahlergebnis, ein paar sehr, sehr ultrarechte, radikale, sage ich fast schon, Abgeordnete so einen Stock ins Getriebe stecken können, dass das alles erstmal zu einem Stillstand kommt und so eine Macht dadurch auch entwickeln können. Das ist unter den normalen Umständen eigentlich nicht so gegeben, aber das ist zumindest jetzt möglich gewesen. Und das bringt mich auf einen Aspekt. Ich lese gerade ein Buch und du liest es auch gerade, Jeff, und zwar von zwei Politologen der Harvard University. Und die beiden haben gerade auch dem Spiegel ein Interview gegeben, Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Die beiden haben 2018 ein wirklich wegweisendes Buch geschrieben, wie Demokratien sterben, How Democracies Die, quasi das politikwissenschaftliche Buch zur Trump-Präsidentschaft, wie eben Demokratien heutzutage nicht durch Staatsstreiche und Militärcoups von der Bühne gefegt werden, sondern von innen heraus mit demokratischen scheinbar Mitteln und Wegen quasi ausgehöhlt werden und dann zu autoritären Formen übergehen, Ungarn zum Beispiel oder eben auch andere Staaten. Und das war wirklich ein sehr wegweisendes Buch. Und jetzt haben sie ein neues rausgebracht, das heißt Die Tyrannei der Minderheit. Darauf wollte ich hinaus. Und das ist tatsächlich, in diesem amerikanischen Polizsystem ist ja so vieles historisch bedingt. Das ist die älteste Verfassung, die irgendwie noch am Laufen ist. Und die ist sehr vage gehalten in einer Zeit, in der es noch Musketen und noch keine Dampfmaschinen gab. Das ist alles noch sehr archaisch und trotzdem beruft sich das Land darauf. Das hat den Vorteil, sage ich immer, dass es sehr flexibel dadurch ist, sehr dehnbar, weil sehr vieles so vage und noch nicht angesprochen ist. Dadurch hat es sich vielleicht auch über die mehr als 200 Jahre ja auch halten können. Und der Tenor des Buches ist so ein bisschen, dass das politische System eine mehrheitsfeindliche Ausrichtung hat in den USA. Es ist ja eine der Errungenschaften, wenn man so will, einer Demokratie, dass sie Rücksicht auf Minderheiten, dass der Schutz von Schwächeren auch im Mittelpunkt steht und dass Minderheiten auch gehört werden und eine Stimme haben. Aber in den USA hat sich das so verkehrt, dass plötzlich ja der Schwanz mit dem Hund wedelt teilweise. Und das war damals auch schon ein Problem zwischen Delaware beispielsweise und dem großen Virginia, als das Land gegründet wurde. Aber beide Staaten hatten damals schon zwei Senatoren. Und bis heute, es gibt 50 Bundesstaaten und du hast ein Kalifornien mit 40 Millionen Menschen, da hat zwei Senatoren nur im Kongress und du hast ein Wyoming mit gerade mal einer halben Million Menschen und auch zwei Senatoren. Also du hast in der Zeit, in der du mittlerweile so sehr eine Polarisierung hast zwischen den großen mit den Metropolenstaaten und den kleineren, sage ich mal, ländlicheren, die aber sehr in die eine politische Richtung ausgeprägt sind und die anderen eben in die andere. Dadurch hast du quasi so ein Ungleichgewicht. Und der andere Konstruktionsfehler ist natürlich dieses Electoral College. Das ist wirklich die Tatsache, dass du eben, du hast bei der letzten Wahl, Jeff, hast du in Washington gewählt, aber im Prinzip war das ein bisschen so eine verschenkte Stimme, weil Washington D.C., ja genau, sagen, ja. Weil das sowieso mehrheitlich demokratisch ausgeht und andersrum in Texas ist eine Stimme für Demokraten oft nichts wert, weil es eh ein republikanisches Land ist oder ein Staat vielmehr. Und
ich hab versucht, mit meinem Vater zu tauschen und habe gesagt, dass du gehst wählen für mich in North Carolina, du wählst der Demokrat und ich wähle dann für Trump in Washington D.C., wir tauschen.
Ja.
Er hat es überlegt und dann gelacht.
Nee. Also. Genau, weil es eben kein Verhältniswahlrecht gibt und es möglich sein kann eben, dass derjenige an die Macht kommt, der eigentlich die Wahl verloren hat. Also das haben wir gesehen, 2016 hat Donald Trump 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton gehabt. Nur die hatte diese 3 Millionen Stimmen mehr an der falschen Stelle, in Kalifornien oder New York oder wo. Ja. In den vergangenen 30 Jahren, schreiben Levitsky und Ziblatt, haben die Republikaner bei Präsidentschaftswahlen ein einziges Mal nur, 2004, Bush gegen Kerry, die absolute Mehrheit der Stimmen gewonnen. Und trotzdem haben sie fast die Hälfte dieser Zeit regiert. Also das ist so eine gewisse Imbalance. Ne? Joe Biden musste 2020 mindestens 52% der Stimmen gewinnen, um Präsident zu werden. Und Donald Trump brauchte nur 47% 2016. Also da ist so ein, das heißt ja immer level the playing field. In einem politischen Wettkampf sollte es ja möglichst gleich für alle sein. Aber so wie die Verfassung der USA, das politische System sich entwickelt hat, hast du ein Ungleichgewicht zugunsten der Republikaner. Was nicht heißt, dass Demokraten nicht trotzdem Wahlen gewinnen können. Haben sie ja auch in den vergangenen Jahren. Aber sie haben einen Startnachteil.
Ja, und weil die Republikaner zum Beispiel haben jetzt eine Mehrheit im Haus. Also wie wir wissen, wir können Amendments, wir können also Änderungen zu unserer Verfassung
machen. Genau, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es gibt ja genau. Verfassungszusätze.
Man könnte sowas machen. Aber weil eine Partei profitiert davon, die haben kein Interesse, das System zu ändern. Weil die genießen diese
ja, profitieren davon,
klar. Benefits, genau. Also das ist nicht die einzige, das ist ein Teil und du hast recht. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass in der Zukunft müssen Demokraten immer mehr, also wie du sagtest, also Hillary hat 3 Millionen mehr, also individuelle Stimme für sie als für Trump, aber trotzdem verloren und das wird immer mehr sein. Ich glaube, Biden hat mit 7 Millionen gewonnen, aber und das war genug. Aber es muss wirklich nicht nur ein paar, wie Trump sagt, ich muss nur 11.000 in Georgia Stimmung finden. Es wird eine echte hohe Zahl. Und das sehen wir nicht nur in der Electoral College, aber durch irgendwas, ich glaube, wir haben das in einer Folge diskutiert, ein System, das wir haben, das heißt Gerrymandering. Und das ist auch ein System, wo der Wahlkreis wird gemalt und es wird auch so gemalt, also es hängt an, jede Bundesstaat ist anders, aber es ist oft so, dass die Partei mit der Mehrheit auf der Bundesstaatniveau darf dann entscheiden, wie die Wahlkreise aussehen und können das machen in einer Art, sodass sie kriegen mehr Stimme als was die nur von der Basis von echte 1:1 Stimmen kriegen.
Ja, dieses Zuschneiden von Wahlkreisen, dieses Gerrymandering, wie du nennst, das muss man natürlich sagen, das machen beide Parteien, also nicht nur die Republikaner, auch die Demokraten sind da kein Kind von Traurigkeit. Aber in der Tat, es führt zu einer Verzerrung und es führt eben dazu, dass du eine Demokratie hast, in der, wenn es schlecht läuft, eben die Minderheit und vielleicht wird das noch viel stärker, der Kontrast im Laufe der nächsten Jahre und die Verzerrung dann führt und die Macht hat. Und das ist jedenfalls nicht im Sinne einer Demokratie. Also bei uns zum Beispiel in Deutschland haben wir das sowieso ja nicht mit diesem Wahlmännerkolleg und so. Und wie gesagt, das ist auch alles historisch gewachsen. Damals, ne, musste man die Leute zur Wahl dann schicken, weil es noch weite Wege waren. Und dann hatte man Vertreter und so. Aber es gibt einen Grund, warum das in eigentlich den allermeisten Demokratien nicht mehr so ist, dass man eben direkt Wahlsystem hat im Sinne von, die Stimme zählt dann eben mehr. Und auch der Bundesrat bei uns, die Länder sind ja auch, wir haben ja auch unterschiedliche Länder. Ne? Es gibt das Saarland, es gibt die Stadtstaaten, es gibt dann NRW und Bayern. Aber die Stimmverteilung im Bundesrat ist gestaffelt, je nachdem, wie viele Einwohner du hast. Also jedes Bundesland hat bei uns erstmal 3 Stimmen grundsätzlich im Bundesrat. Aber je nachdem, wie viele Millionen Einwohner du hast. Länder mit mehr als 2 Millionen Einwohner haben 4 Stimmen dann. Jedes Land, das mehr als 6 Millionen Einwohner hat, hat 5. Und Länder mit mehr als 7 Millionen Einwohnern haben 6 Stimmen. Und dadurch kommt es dazu eben, dass ein Land wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen eben 6 Stimmen hat und ein Land wie Thüringen oder Sachsen-Anhalt nur 4 und Bremen oder Hamburg nur 3. Und dadurch hast du so eine gewisse Repräsentanz der Bevölkerungsanteile, die du eben im amerikanischen Politsystem null hast. Aber das ist
die Idee von der Electoral College.
Ja, aber ich meine jetzt erstmal auf die Staaten bezogen, ne? Das Gewicht, das ein Staat im Kongress hat, ne? Das ist eben so unwuchtig in gewisser Weise. Und beim Electoral College, ja, da hast du zwar auch die Repräsentanz, aber durch dieses Winner-Takes-All-System nützt dir das ja nichts, ob du Kalifornien beispielsweise mit 80% gewinnst oder nur mit einer Stimme Mehrheit. Du kriegst immer nur dieselbe Stimme an Electoral College Stimmen.
Und nicht, muss man sagen, dass nicht jedes Bundesstaat ist Winner Takes All. Es gibt ein paar,
oder
ein paar, die überlegen, ob die das ihre Wahlmänner verteilen ein bisschen. Mhm. Aber, ja,
aber es gibt in den USA, wie du sagtest, klar, Amendments, da gibt es keine Diskussion darüber, dass das irgendwie doch schräg ist oder schief ist und dass man darüber mal nachdenken sollte, das zu ändern?
Diskussion auf jeden Fall, aber also keine echte, also ich glaube, alle wissen, dass es wird nie passieren. Also es wird.
Weil du für ein Amendment eine Zweidrittelmehrheit im Kongress brauchst, genau. In beiden Kammern und drei Viertel der Bundesstaaten müssen noch zustimmen.
Ja. Das wird nie passieren. Insofern, also niemand gibt wirklich, macht viel Gedanken über sowas, weil es wird zu schwierig. Also insofern, wir sind trapped ein bisschen. Wir sind, you make your bed and you lie in it. Das ist das System und man akzeptiert das einfach und no use crying over spilled milk. Also
es okay, es gibt eine ganze Armada von Sprüchen.
Genau, aber
Du meinst, das Kind ist in den Brunnen gefallen, würden wir im Deutschen sagen. Und das holt da auch so schnell keiner raus, weil vor allen Dingen die eine Seite, nämlich die Republikaner, die davon profitieren, eben kein Interesse haben, da jetzt irgendwelche Verfassungsänderungen anzustreben. Wer weiß,
vielleicht würden wir weiter diskutieren, vielleicht gibt es eventuell eine Bewegung. Aber also ich kann das mindestens jetzt in die nächste Zeit nicht vorstellen. Hm.
Unbefriedigend irgendwie, aber so ist es nun mal. Man muss sich damit arrangieren in den USA. Und unter diesen Umständen wird im November auch der neue Kongress und der neue Präsident gewählt. Aber das war der Lesetipp quasi zum Ende dieses Podcasts. Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, die Tyrannei der Minderheit. Da wird das alles nochmal ausdiskutiert und auch die Schlüsse, die wir hier vielleicht anderswo ziehen können aus den Entwicklungen in den USA. Unbedingt mal reinschauen, ein interessantes Buch und damit enden wir die heutige Folge von Amerika, wir müssen reden. Wir sagen Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch eine Podcast-Hörempfehlung für euch. Nicht nur ein Buchtipp in dieser Folge, sondern auch eine Podcast-Empfehlung, nämlich Rammstein Row Zero. Da hat ein Rechercheteam von NDR und Süddeutscher Zeitung die neuen Details nachgezeichnet, die sie rausgefunden haben, recherchiert haben, wie dieses System Row Zero bei Konzerten der Band Rammstein funktioniert hat oder funktioniert haben soll, bei dem, so war ja der Vorwurf, gezielt weibliche Fans für Sex rekrutiert worden sein sollen. Und in diesem Podcast geht es darum, was Frauen vor, während und nach Konzerten erlebt haben. Es geht dabei um Macht und auch um die Frage, ob Sänger Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das ja. Rammstein, Row Zero könnt ihr jetzt schon in der ARD Audiothek abonnieren und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört, für jede Folge. Und natürlich haben wir euch den Podcast auch in unseren Shownotes verlinkt.